ARD. Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und die heutige Folge von Amerika, wir müssen reden, steht wenig überraschend ganz im Zeichen dieses furchtbaren Attentats auf den rechtskonservativen Podcaster, Influencer, politischen Aktivisten Charlie Kirk vergangene Woche. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben und auch die ganzen Schlagzeilen gelesen haben. Wir wollen gar nicht so sehr darauf eingehen, was da passiert ist. Eine wirklich grausame Tat, ein widerlicher, verabscheuungswürdiger Mordanschlag. Wir wollen in dieser Folge eher darauf schauen, wer Charlie Kirk war, welche Bedeutung er hatte auch für das ganze Make America Great Universum von Präsident Donald Trump. Wir wollen auf die Reaktionen blicken und welche Folgen das auch mit sich bringen könnte, wie darauf reagiert wurde, auch in unserem Freundeskreis beispielsweise, und diese ganzen Hintergründe ein bisschen erläutern.
Ja, also du vielleicht hast nie Charlie Kirks Name gehört, wenn du über 30 bist, aber wenn du Kinder hast, die also Teenager sind, dann es gibt eine ziemlich große Chance, dass die Kids kennen ihn schon von Social Media.
Ja, unsere Kids kamen am nächsten Tag zum Frühstück, am nächsten Morgen, und haben gesagt, habt ihr gehört, was da passiert ist in den USA? Und ich wusste gar nicht, dass die Charlie Kirk kennen, ehrlich gesagt. Und normalerweise kriegen wir von unseren Kindern morgens wenig Reaktionen, was über Nacht in den USA passiert ist. Aber in dem Fall tatsächlich, weil er eben so eine starke Präsenz online auf Social Media, aber eben auch für Jugendliche in den USA in der Politik hatte.
Much to cover this weekend. I hope you guys had a wonderful Labor Day weekend. You can email us as always, freedom@charliekirk.com, and subscribe to our podcast. You know, I'm sure you were all enjoying college football, relaxing, maybe getting one last grilling session in with hopefully goodranchers.com, promo code Kirk, with your family. But, you know, Chicago, they celebrate Labor Day differently.
Er hat eine Organisation gegründet, der heißt Turning Point USA. Und er war viel unterwegs in die USA, nicht nur in die USA. Aber der Projekt war dann junge Wähler, junge Leute zu engagieren und auch zu debattieren. Und das war der Sinn von der Veranstaltung an die Utah Valley University, wo er letzte Woche erschossen wurde.
Ja, und Charlie Kirk war vielleicht nicht in der ersten Reihe der ganzen Trump-Administration und hat da jetzt nicht so vordergründig eine große Rolle gespielt, aber eine extrem wichtige im Hintergrund. Im Prinzip kann man zusammenfassend sagen, dass Charlie Kirk dafür gesorgt hat, dass Amerikas junge Rechte, die Jugendlichen auf College-Campusen, aber auch in Schulen und überhaupt, wenn sie politisch in die Richtung von Trump neigten, dann hat er sie mobilisiert, hat ihnen eine Stimme gegeben. Er hat diese Organisation Turning Point USA 2012 gegründet, also zur Wiederwahl von Barack Obama, weil da das Gefühl auch bei ihm war, man müsste da eben auch für die Jugendlichen eine stärkere Stimme finden. Mit 18 Jahren hat er das schon gemacht, war sehr aktiv. Ich habe eine Statistik neulich gesehen, dass Donald Trump bei der Wahl 2024 etwa 10-12% mehr jugendliche Wähler unter 25 gewinnen konnte als bei den Wahlen davor, bei denen er angetreten war. Also jetzt kann man nicht genau sagen, 1:1, das ist die Übertragung jetzt von Charlie Kirks Wirken, aber er war schon ein sehr starker Faktor. Er war auch ein persönlicher Freund von Donald Trump geworden. Man hat sie oft auch zusammen auf den Bühnen gesehen. Er war auch in der Transition, also im Übergang seit der Wahl bis zur Amtseinführung, sehr stark beteiligt. Welche Menschen, welche Positionen bekommen haben. Er war ein Freund auch von Don Jr., also dem Sohn von Donald Trump, dem Ältesten. Und Charlie Kirk wird auch zugeschrieben, dass er gemeinsam mit Donald Jr. J.D. Vance in das Universum von Trump zurückgebracht hat und Donald Trump auch überzeugt hat, J.D. Vance eben auch als seinen Vizepräsidenten zu nominieren. Also wir sehen, da sind eine Menge Verflechtungen, und das zeigt auch die Reaktion. J.D. Vance hat dann auch mit seinem Flugzeug der Air Force Two den Sarg von Charlie Kirk und seine Familie zurück in dessen Wohnort in Arizona gebracht. Und wir haben auch gesehen die Reaktion von Präsident Trump. Es gab eine dreitägige Trauer, die Flaggen auf allen öffentlichen Gebäuden auf Halbmast. Er wird ihm nachträglich noch die Medal of Freedom überreichen, die größte zivile Auszeichnung, die es in den USA gibt für Amerikanerinnen und Amerikaner. Und es wird eine große Trauerfeier geben Ende dieser Woche in Arizona, wahrscheinlich in einem Stadion, zu dem natürlich auch der Präsident und der Vizepräsident anwesend sein werden.
Ja, Kirk war ein großer Fan von Trump und ein Freund von der Familie und von Vance, aber nicht alle sind so begeistert von Kirk und von seinen Meinungen und von seiner Arbeit. Also wer war Charlie Kirk? Er war ein Rechtskonservativer, der vertrat christlich-nationalistische Ansichten und lehnt die im ersten Zusatzartikel der US-Verfassung verankert Trennung von Kirche und Staat ab. Er war gegen Abtreibung, gegen LGBTQ-Rechte. Er sprach sich gegen Affirmative Action bzw. eine Quotenregelung und Diversitäteninitiativen aus. Er unterstützte eine äußerst restriktive Einwanderungspolitik, weil er befürchtete, dass weiße Amerikaner sonst verdrängt werden. Das nennt man auch die Replacement Theory, eine Verschwörungstheorie in ultrarechten und rechtsextremen Kreisen, auch bei uns in Europa. Er verbreitete Ideen zum Covid-19, die von etablierten Gesundheitsexperten abgelehnt wurden. Er verbreitete Trumps unbegründete Behauptungen über Wahlbetrug bei den US-Präsidentschaftswahlen in 2020. Und er war ein starker Unterstützer des privaten Waffenbesitzes. Also sein Vermächtnis ist ein umstrittenes.
Ja, das kann man, glaube ich, getrost sagen. Eine kontroverse Figur in der amerikanischen Politik auf jeden Fall. Die polarisierte auch, die sehr heftige Reaktionen eben auf beiden Seiten Hervorruf auf der demokratischen oder auf der eher linken Seite in die eine Richtung, aber der eben sehr viel Begeisterung auslöste bei jungen konservativen Amerikanerinnen und Amerikanern, der eben wirklich auch Begeisterung hervorrief. Und ich war selber im vergangenen Jahr, kurz vor der Präsidentschaftswahl, an Halloween, das weiß ich deswegen, weil an dem Tag eben viele auf den Straßen kostümiert rumliefen. Aber kurz vor der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr habe ich für die Tagesthemen einen Beitrag gemacht über junge Wählerinnen und Wähler an Universitäten. Da war ich einerseits auf der American University in Washington D.C., die eher linker, demokratischer angehaucht ist, würde ich sagen. Und ich war auch in Pennsylvania in der Westchester University, die eher ein bisschen konservativer daherkommt oder den Ruf hat. Und da war eine Veranstaltung von Turning Point USA und Charlie Kirk war eigentlich angekündigt. Also der war der Speaker, der da, glaube ich, auch die Massen mobilisiert hat. Er kam dann doch nicht. Es kam stattdessen Vivek Ramaswamy, ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat bei den Republikanern, der aber genau das Gleiche gemacht hat. Da war auch dieses Zelt, wo oben drauf stand, Prove me wrong. Also zeig mir, dass ich mich irre oder widerlege meine Thesen, also diese konfrontative Situation. Und da war eben auch eine ganze Menge, es waren so einige hundert Anhänger natürlich. Und dann haben sie auch erst rote Make America Great Again Kappen in die Menge geworfen. Und da standen halt auch ganz, ganz viele mit diesen Kappen direkt um ihn herum. Und das war immer so der Angang dieser Turning Point USA Touren, die jetzt Charlie Kirk jetzt nochmal neu anfangen wollte. Jetzt in Utah vergangene Woche war der erste Stopp einer neuen Runde sozusagen. Aber im Wahlkampf war das an ganz vielen Universitäten eben der Fall, dass man einen Speaker, also entweder ein Vertreter von Turning Point USA oder eben Charlie Kirk selbst, wie jetzt in der vergangenen Woche, auf einem Stuhl da sitzen hat. Und dann können die Leute einfach hinkommen in einer Absperrung und ihm Fragen zuwerfen oder sich in eine Reihe stellen und an ein Mikrofon und dann eine Frage stellen und dann gibt es eine Antwort dazu. Und ja, da war schon auch natürlich eine Konfrontation. Insofern, man kann sagen aber, dass da auch Studenten und Studierende ins Gespräch gekommen sind. Also wir haben eine Szene für den Tagesthemenbeitrag, den ich dann gemacht habe, wie eben zwei Vertreter von Turning Point USA, erkennbar an ihren roten Kappen, und eben ein paar junge Frauen, Studentinnen, da diskutiert haben über Frauenrechte, Abtreibungsrechte. Und das ging dann schon hin und her. Und man muss ja sagen, das ist eine Sache, die ich Charlie Kirk wirklich zugute halten würde, dass er in einem Land, wo wir immer davon sprechen, dass das so polarisiert ist und man nicht mehr miteinander spricht und die beiden Seiten sich gar nicht mehr berühren an keiner Stelle, dass da wenigstens eine Interaktion zustande gekommen ist, ja. Dass da ein Austausch, inwieweit das dann gelungen ist, ist die zweite Frage. Aber dass man da zumindest sagt, hey, hier stehe ich und ich stehe für meine Position ein. Es ist ja auch Politik, dass man versucht, die andere Seite zu überzeugen mit Argumenten. Und dann bring it on, so ungefähr. Also da hat es auch schon dieses Konfrontative natürlich auch drin, ne? Und es war auch immer Teil einer Show. Es war auch eine, natürlich, das war ein kleines Spektakel. Wer den Beitrag nochmal sehen möchte, der lief am Wahltag im November in den USA in den Tagesthemen, in der Sondersendung, die wir da gemacht haben. Also insofern, es hatte aber zumindest den Aspekt, und das war das, was Charlie Kirk auch, glaube ich, immer wichtig war, Positionen zu verbreiten und in die Konfrontation, die nicht zu scheuen für seine Überzeugungen.
Okay, wir haben, ich glaube, eine ähnliche Meinung zu einerseits und eine unterschiedliche Meinung vielleicht zu der anderen Seite. Und weil ich würde sagen, auf jeden Fall ist Debatte wichtiger als nie zuvor. Also Leute, du hast 3 Filme gemacht über die USA, der Spaltung innerhalb meiner eigenen Familie sogar. Also dass Leute nicht mehr miteinander reden, dass Leute sind, die leben in ihren Blasen, wo ihr Freunde haben alle die gleiche Meinung. Die diskutieren nicht mehr mit anderen Leuten, die haben also Gegenpositionen. Insofern, Debatte ist auf jeden Fall wichtig. Und es ist super zu sehen, wenn das passiert häufiger. Besonders, also eine Uni-Campus ist genau der richtige Ort für sowas. Ne?
Ja.
Aber ich finde, das, was Charlie Kirk gemacht hat, war nicht, also mindestens in good faith, würde man sagen, so eine echte Debatte. Mindestens der Sinn war für mich, wenn ich schaue an die Beispiele, die online laufen, war mehr, wie du sagtest, eine Show zu machen und weniger eine echte und ernsthafte Conversation mit jemandem zu haben. Er wollte die, wie du sagst, prove me wrong. Also ich habe nicht jede Debatte gesehen, aber ich habe mehrere gesehen, wo er, der Sinn von meiner Sicht war mehr, lustig zu machen über jemand. Oder also besonders mit Frauen. Ich fand, wenn es geht um Abtreibungsrecht oder solche Themen, er hat die wirklich beleidigt in einer Art, das sehr sexistisch war. Das war gar nicht ein Versuch, eine gute Diskussion zu haben oder Leute auf der anderen Seite zu überzeugen. Das war mehr also lustig, über jemanden zu machen. Seine Fakten waren nicht so richtig immer Fakten. Also er hat die Person runtergemacht, also klein gemacht, statt zu engagieren in eine gute, gesunde Debatte. Und ich habe, wie gesagt, ich habe nicht jede Debatte gesehen, aber seine Art, das zu machen, fand ich beleidigend und nicht so produktiv.
Naja, ich habe das da bei Turning Point USA in der Westchester University auch jetzt nicht so empfunden, als wäre das wirklich so ein Austausch, sondern natürlich war das auch eine sehr einschüchternde Szenerie für jemanden, der wirklich mit einer konträren Position ankam und umgeben dann von all diesen sehr vielen jungen Männern, muss man auch sagen, mit diesen roten Kappen, die dann einen herum und immer wenn dann Ramaswamy einen Punkt dagegen gemacht hatte, dann grölten die. Aber es ist zumindest dieser Austausch, die Plattform dafür auf dem Unicampus. Und wie du sagtest, das ist eigentlich der perfekte Ort für diese Debatte.
Eine Debatte ist super. Ich habe auch so Leitartikel, es gibt einen von New York Times, Ezra Klein, die hat gesagt, dass Kirk hat Politik richtig gemacht. Und wie gesagt, das sehe ich nicht in diesem Sinne, wie du sagtest. Es gab 1000 Leute in Utah letzte Woche zu sehen, wie er debattiert oder diskutiert und zu dieser Show zu sehen. Und aber lustig dann über Leute zu machen, die eine andere Meinung haben. Für mich ist es nicht überzeugend.
In den USA ist jetzt auch eine sehr, sehr kontroverse Debatte darüber entstanden, wie man über Charlie Kirk spricht. Natürlich, wie ich eingangs sagte, ein furchtbares Attentat, eine grausame Tat und eine wirklich dunkle Stunde für die USA, für die Politik in den USA.
Also für die Meinungsfreiheit.
Wirklich. Und für die Meinungsfreiheit,
das ist eine, also wir haben schon mehrmals in diesem Podcast diskutiert, wie heilig das ist, vielleicht mehr so als in den USA, als in Deutschland. Ne? Und dann das Leben zu verlieren, weil, also ich vielleicht habe eine andere Meinung als er, aber ich respektiere, dass er seine Meinung aussagen darf. Also niemand soll eingeschüchtert fühlen, weil die Angst haben, weil es gibt eine Morddrohung oder weil die sind eingeschüchtert von Gewalt oder von der Möglichkeit von einem Attentat. Also das ist unakzeptabel.
Ja, das ist nicht akzeptabel, aber wenn jetzt eben diese kritischen Stimmen, die es eben auch gibt, wo eben viele sagen, okay, ja, wir müssen auch Charlie Kirk aber als Gesamtbild betrachten und das jetzt nicht alles ausblenden und wofür er eben auch stand, wie polarisiert er eben auch hat und auch bewusst und nicht so aus Versehen, sondern eben auch das sehr vorangetragen. Allein, wie du gesagt hast, die Mär der gestohlenen Wahl von 2020 hat er sehr verbreitet, auch in jugendlichen Kreisen von Donald Trump. Ja, auf jeden Fall war Charlie Kirk eine sehr kontroverse Figur in den USA. wird jetzt auch debattiert, wie man ihn rückblickend beschreiben sollte, eben weil viele sagen auch, man kann nicht diese polarisierenden Positionen außen vor lassen und nur darüber sprechen, was für ein auf der rechten Seite in den republikanischen, konservativen Kreisen wird er jetzt als Held, als Märtyrer fast schon dargestellt und sehr wohlwollend betrachtet. Aber diese Kontroverse gibt es jetzt in den USA, weil eben manche Positionen, wie du sagtest, Jeff, ja eben auch sehr polarisiert haben und kontrovers waren.
Ja, also muss man nur zurückblicken auf seinen Podcast oder der Interviews, das er gemacht hat, als er Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel: Wenn ich sehe eine schwarze Pilot, dann habe ich ein bisschen Angst. Ich hoffe, dass er qualifiziert ist. Er meinte, ne, so, dass er hofft, dass er hat nur nicht der Job bekommen, nur weil er schwarz ist, aber dass er
weil er eine Quote erfüllt hätte oder so, ne?
Ja. Genau. Er hat auch gesagt, dass schwarze Frauen zum Beispiel wie Ketanji Brown Jackson, sie ist die neueste Richterin auf dem obersten Gerichtshof, dass sie hat das Job bekommen, nur weil sie schwarz ist, wegen der Quote. Und er glaub nicht, dass sie klug genug ist, intelligent genug, dass sie nicht genug Brain Processing Power, wie er sagt, hat, diese Job zu machen und das ernst genommen zu werden. Also solche Sachen, klar, also sind komplett rassistisch und beleidigend auch für diese Person, der hat der Job total verdient. Er hat auch gesagt, zum Beispiel, also wie ich schon gesagt habe, ich fand, gegenüber Frauen war er oft unglaublich respektlos und hat zu alle America's Sweetheart Taylor Swift gesagt, dass endlich, jetzt ist sie verlobt und er hofft, dass sie endlich merkt, dass sie nicht die Chefin ist, aber ihr Mann ist der Chef vom Haushalt. Also solche Sachen, wo er ist wirklich, ach, weiß, also nicht so modern, kann man das diplomatisch sagen vielleicht. Und er hat auch gesagt, dass Leute sterben und das ist leider der Preis, dass wir bezahlen müssen, also für unsere Rechtswaffen zu tragen. Und das ist wirklich, dass wenn ich zum Beispiel ein Mutter, Vater, Kind verloren hat wegen Waffengewalt, dann das würde mich wirklich ganz tief verletzen. Ich habe nicht, aber es ist trotzdem also sehr, nicht nur kontrovers, problematisch.
Ja, es sind jetzt natürlich viele Zitate dieser Art, die jetzt rauskommen und er war sehr umtriebig, hat sehr viel produziert, Stunden, tausende von Stunden Podcast-Material und da ist nicht alles so kontrovers in dem Sinne, aber das sind so Positionen, die immer wieder rauskamen, die ihn auch beliebt gemacht haben auf Social Media, in seiner Fanbase und bei seinen Anhängern und natürlich auch bei Donald Trump, weil er sehr viel eben in die gleiche Kerbe geschlagen hat wie der Präsident. Gleichwohl ist das auch insofern so traurig und auch so bitter, dieses Ereignis, weil es in eine Entwicklung passt, würde ich es mal nennen, von politischer Gewalt, die in den USA zunimmt. Wir haben viel von Spaltung und Polarisierung verbaler Art gesprochen, aber ich habe den Eindruck, in der Vergangenheit gab es immer auch Phasen von politischer Gewalt in den USA. Das ist leider Teil dieses Landes in vielen Ländern, aber es war immer in so Wellen auch. Also besonders heftig war es in den 60er Jahren, die Attentate, die Ermordungen von John F. Kennedy, dem Präsidenten, von Robert Kennedy, seinem Bruder, von Martin Luther King. Das ganze Land hat sehr viel Gewalt, Proteste, Demonstrationen natürlich, aber auch Ausschreitungen erlebt. Dann gab es in den 70er Jahren zwei Anschläge auf Präsident Ford, die zum Glück vereitelt werden konnten. Es gab den Anschlag auf Ronald Reagan, der angeschossen wurde. Auch er hat es zum Glück überlebt. Aber dann nahm das so ein bisschen ab. In den 90er Jahren fand das weniger statt. Dann kamen leider auf der anderen Seite aber die School-Shootings hoch. Mit Columbine in Colorado fing das an, Ende der 90er Jahre. Beziehungsweise es gab es währenddessen auch immer wieder, aber diese großen Mass-Shootings, die dann auch weltweite Aufmerksamkeit erregt haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen man sich daran gewöhnt hat, an diese School-Shootings. Ah, auch dieses Jahr gab es schon wieder mehrere. Und dass wir jetzt in so eine Phase kommen, wo man sich fast an politische Gewalt in den USA fast schon gewöhnt. Wir haben gesehen, jetzt im Sommer, im Juni, wurde in Minnesota eine Kongressabgeordnete der State Legislature, also des Parlaments von Minnesota, ermordet mit ihrem Mann, eine Demokratin. Wir haben den Brandanschlag auf das Haus des Gouverneurs von Pennsylvania, Shapiro, gesehen. Da ist zum Glück nicht viel passiert.
Der Attacke an der Mann von Nancy Pelosi, der in sein Haus getroffen ist von jemandem mit einem Hammer.
Gabby Gifford, ein bisschen weiter zurück liegt das, aber der in den Kopf geschossen wurde in Arizona, eine Kongressabgeordnete.
Steve Scalise, eine Abgeordnete, das ist außerhalb Washington passiert bei einem Baseballspiel. Und dann der große Beispiel, ne, der 6. Januar, diese Attacke auf der Kapitol, als der Gruppe von Trump-Unterstützer haben der Kapitol gestürmt. Und auch da sind Protester und Polizisten gestorben. Also aber diese Gewalt, das durch Rhetorik, das wir hören, ob das Fight, 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 Kämpf, Kämpf, Kämpf oder ob das, also wir müssen unsere Land zurücknehmen. Also aber von beiden Seiten, das ist der Rhetorik von Trump, aber auch von Biden in der letzten Wahl kam, dass Demokratie ist in Gefahr. Mhm. Also in die Sinne von, wir müssen unser Land verteidigen, wir müssen uns von der anderen Seite verteidigen. Also muss man sagen, es ist auf beide Seiten.
Und natürlich nicht zu vergessen, der versuchte Anschlag auf Donald Trump selbst im vergangenen Jahr, der haarscharf buchstäblich einen Anschlag überlebt hat. Kurz danach wurde auch auf einem seiner Golfplätze, er spielte gerade Golf, wurde ein Gewehr gefunden und jemand verhaftet, der möglicherweise auch auf den Präsidenten hatte schießen wollen.
Aber nach diesem ersten Versuch auf Trumps Leben hat Biden eine Rede gehalten. Mhm. Er hat vor der Kamera, vor das ganze Land, das kritisiert, das gesagt, dass politische Gewalt ist nie akzeptabel und hat gesagt, wir müssen zusammenkommen. Wir haben mehr gemeinsam, wir sind alle Amerikaner und es kann nicht passieren. Und Gott sei Dank ist Trump okay, also nichts ist passiert. Aber das kann nicht passieren. Und das ist irgendwas, Ingo, das hat gefehlt dieses Mal. Trump hat eine Rede gehalten nach der Tod von Charlie Kirk. Er hat es ziemlich spät abends gemacht und auf seine Social-Media-Kanal, nicht im Fernseher wie normal. Und also ich habe es auch zugehört. Und die erste, weiß ich nicht, Minute oder zwei, habe ich gedacht, okay, das ist genau richtig. Er hat gesprochen über politische Gewalt, dass es kann nicht passieren, dass es so nie wieder passieren, dass es unakzeptabel ist. Aber plötzlich dann, ja, und wer ist schuld dafür? Die linken Radikalen. Und dann dachte ich so, nein, nicht echt jetzt, nicht im Ernst. Also der Job von einem Präsident ist, Leute besonders in so einer Situation, wo es ist wirklich ein gefährlicher Moment, weil wer weiß, ob es gibt dann eine Retribution, eine
Vergeltung,
ob andererseits dann sind motiviert, dann jemand zu töten,
ja, dass
zu
sich
schießen,
das so hochschaukelt.
Genau, es gibt oft also Copycat, wie sagt
Nachahmer.
Man?
Nachahmer.
Nach so einem Attentat. Stattdessen hat er die Schuld für diese Attacke, ohne dass man gewusst hat, wer das gemacht hat, ohne zu wissen, was der Grund dafür war, hat einfach gesagt, dass die Demokraten sind verantwortlich, dass er würde seine Macht benutzen, diese Abgeordnete, diese Politiker, diese Organisationen, die das unterstützt haben, zu finden und ihr Funding wegzunehmen, ihre Jobs wegzunehmen. Also es war mehr so wie ein Battle Cry als eine, wie sagt man, also er hat nicht die Temperatur runtergebracht, er hat es sogar heißer gemacht.
Angefacht
man sagt, man sagt, ja, dass er gießt
Öl ins Feuer.
Genau. Ja. Und das hat er ganz genau gesagt. Das war so enttäuschend. Ich weiß nicht, was ich gehofft habe oder was ich erwartet habe. Einerseits war das nicht überraschend, aber trotzdem schockierend. Ich finde, also so enttäuschend, dass er könnte das nicht zur Seite legen. Also was ist wirklich, hat Kirk einen Martyr genannt. Und wie ich das gesehen habe, und ich habe danach auch mit Freunden gesprochen, der Angst war, dass Trump hat jetzt eine Art carte blanche. Also einfach Leute, die Gegner sind, Leute in die Opposition, Leute, die arbeiten, weiß ich nicht, für free and fair elections, frei und faire Wahl. Das Gefahr in diesem Moment ist, dass er missbraucht seine Macht. Und das fand ich, dass er hat das schon gemacht, als er, wie gesagt, ohne zu wissen, wer der Täter war, ohne das zu wissen, hat er gesagt, dass die linken Radikalen, wer auch immer das ist, sind dafür verantwortlich, für diese Attentat. Und das finde ich wirklich ein Missbrauch von seiner Macht und unverantwortlich.
Jetzt muss man aber so sagen, überraschend ist es denn doch nicht, denn Donald Trump hat das von Anfang an auch bei seiner Antrittsrede zur zweiten Amtszeit gesagt, die Feinde des Landes sind im Inneren, nicht im Äußeren. Wir müssen dagegen vorgehen und das sind böse, gemeine Menschen. Und Trump ist eben nicht als Präsident für alle angetreten, sondern als Präsident seiner Anhänger in vielerlei Hinsicht. Das war in der ersten Amtszeit, schlug das vielleicht nicht ganz so durch. Und man muss sagen, er hat auch gesagt, Gewalt ist keine Lösung, das schon. Aber es ist schon auffallend, wie du gesagt hast, dass normalerweise ist der Job des Präsidenten, die Temperatur runterzufahren und die Leute zu ein und zu sagen, lass uns mal innehalten in diesem Moment und nicht nach einer Minute dieser Tonart dann den Schalter umzulegen und in den Attacke-Modus zu gehen. Gleichzeitig ist das sein Modus operandi. Also das sollte, wenn man so will, nicht überraschen, auch wenn es dich enttäuscht. Aber das ist zumindest nicht umsonst ist sein Motto Fight, Fight, Fight. Seine Vorgänger haben das auch nicht immer geschafft. Und es ist, glaube ich, zu viel zu erwarten von einem Präsidenten, diese Spaltung im Land verbal irgendwie zu einen und zusammenzubringen. Aber zumindest, nein, Barack Obama hat gesagt, ich sehe keine roten, keine blauen USA, sondern nur die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein George Bush sagte, I want to be a unifier. Und bei Trump ist es halt, befürchte ich, immer so, ja, wenn du quasi zu uns rüberkommst, dann bin ich der Unifier. Aber die andere Seite wird als Feind gesehen. Und gleichzeitig gibt es diese Rhetorik aber auch auf der anderen Seite. Und das ist auch nicht gerade hilfreich.
Das ist gar nicht hilfreich. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass Trump das tut, wie du sagst. Also es ist wirklich ein Moment, wo man könnte, wenn man wollte, Leute wieder zusammenzubringen. Aber ich habe das Gefühl, ne, letztes Mal haben wir gesprochen über die Nationalgarde, die er jetzt schickt in verschiedene Städte, nach Chicago jetzt, entweder nach Louisiana, nach New Orleans oder Memphis.
Zumindest plante das. Chicago ist ja jetzt erstmal zurückgezogen, aber
wegen was er sagt, ist hohe Kriminalität und dass die Polizei können ihre Jobs nicht tun. Und ich sehe das als wirklich eine beängstigende Kombination von Faktoren jetzt in diesem Moment. Diese, wo alle sind hochemotional. Guck mal, wir haben am Ende dieser Woche wird der Trauerfeier sein in Arizona, wo er lebte. Also mit jeder, gehe ich davon aus, prominenter Republikaner, die da sein wird. Also es gibt einen Moment, wo Trump hat das Land wieder gespalten mit seinen Us versus Them. Also die linke Radikale, die linke Lunatics sind gegen uns und wir müssen irgendwas tun. Also es ist ein Moment, wo viele Leute, ne, so wie wir schon gesagt haben, Gewalt ist nicht neu in das Land leider und viele Leute sind bewaffnet auch. Also
ja,
viele Leute
der Faktor auch.
Haben eine Waffe. Also es ist auch eine Zeit, wo wir kommen jetzt gleich zu der Täter und wer das war, aber nochmal, viele junge Männer sind radikalisiert online mit Ideen von beiden Seiten der politischen Spektrum, aber sind auch bewaffnet. Spiele mit Sniper, Spiele und sind auch radikalisiert online und dann wohnen in diese Blase, wo, also man sieht es auch jetzt online mit politische mordliche Drohungen gegen Leute, die sagen was vor Kirk oder gegen Kirk. Also dass Leute haben online gefühlt keine Konsequenzen für ihre Worte und deswegen kommt das viel mehr raus als, also viele Leute sagen irgendwas, sie würden nie im Leben sagen zu dem Gesicht von jemandem oder auch die sagen, dass die tun was, dass sie würden nie wirklich in Wirklichkeit tun. Aber online eskaliert das und dann ist das auch normalisiert. Und das ist, glaube ich, was wir sehen jetzt. Es wird, wie du sagtest, also wir sehen es so häufig, dass man ein bisschen abgestumpft ist und von den Schlagzeilen, von diesen Morddrohungen, das ist nicht normal. Das kann nicht normal sein in einer Gesellschaft. Aber langsam hat man das Gefühl, ach, noch eins oder pff, ja, das schreiben die nur. Aber dann passiert irgendwas so irgendwann. Also wir müssen wirklich auch da sehen, dass was passiert in diese Chats oder in Social Media, das hat Konsequenzen.
Es verstärkt es auf jeden Fall. Und der Attentäter, der versucht hat, Donald Trump zu erschießen im vergangenen Jahr, der dann von Scharfschützen erschossen wurde, war auch ein junger Mann. Was uns zu dem jetzigen Täter bringt, denn wir wissen ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr, viel über ihn und seine Motive. Da hat sich auch die Staatsanwaltschaft noch sehr bedeckt gehalten. Tyler Robinson ist der Tatverdächtige, der relativ schnell gefasst wurde, weil er aus der eigenen Familie es einen Tipp an die Polizei gab, nachdem die Videos von dem Täter, der geflüchtet war, veröffentlicht worden waren. Und es heißt, dass er sich radikalisiert habe in ein linkes Spektrum. Allerdings kommt er aus einem sehr konservativen Umfeld. Mormonen in Utah sind sehr viele Bürgerinnen und Bürger mormonischen Glaubens. Und er soll, wie wir jetzt gehört haben, zusammengewohnt haben mit einer Transperson. Inwieweit das auf seine politische Haltung und die Reaktionen auf das, was Charlie Kirk dazu auch gesagt hat, zu der LGBTQ-Plus-Szene. Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, sagte nun auch, dass der Tatverdächtige eine linke Ideologie gehabt habe, Leftist Ideology, ohne das aber zu spezifizieren, und dass er sich auch radikalisiert habe, ohne das jetzt auch genauer aufzugreifen. Das wird man dann in den kommenden Tagen wohl sehen und vielleicht auch bei den Aussagen des Tatverdächtigen bei den Anhörungen, in welche Richtung das dann gehen wird. Aber die Reaktion, die es eben online auch dazu schon gab, fand ich interessant, auch welche Konsequenzen es auch schon gegeben hat in den USA. Das ist etwas, was ich so in der Vergangenheit, wenn es Reaktionen gab, nicht erlebt habe, dass jemand irgendwas gepostet hat, vielleicht auch kritisch gegenüber Charlie Kirk, und dann wurde er gefeuert, oder gab es auch schon Reaktionen von der Politik, von konservativer Seite, von den Republikanern. Das heißt, da muss es fast schon strafrechtliche Konsequenzen geben. Das wiederum in einem Land, das die Meinungsfreiheit und das First Amendment so hoch hält.
Und nicht nur Leute in das Land, aber wenn man will, eine Visum kriegen vor der USA, dann kann man, also die gucken ja, also auf der Social Media zu sehen, was man gepostet hat. Und wie du gesagt hast, das in ein Land, wo also nicht nur das Meinungsfreiheit so wichtig ist, aber auch, wo wir sehen jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite, dass Laura Loomer, eine einflussreiche Rechtskonservative, hat gesagt, ja, das ist Krieg jetzt. Oder Elon Musk hat gesagt auf X, Demokraten sind Murderers. Die Frau auch von Charlie Kirk hat auch eine Rede gehalten und hat gesagt, du hast keine Ahnung, was jetzt kommt.
The evildoers responsible for my husband's assassination have no idea what they have done. They killed Charlie because he preached a message of patriotism, faith, and of God's merciful love. But they should all know this. If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea. You have no idea what you just have unleashed across this entire country and this world. You have no idea.
Also es ist auch, wie gesagt, das ist in unserer Kultur so tief, dass Meinungsfreiheit ist heilig, ist so wichtig. Aber es gibt trotzdem Konsequenzen für die Worte. Und wir sehen jetzt, wie weit die Meinungsfreiheit geht. Wie gesagt, also wenn man der Job verliert oder aus der Schule rausfliegt wegen einer Social Media Post oder ne, so eigentlich gecancelt ist.
Das ist schon interessant, weil der Vorwurf der Cancel Culture war ja einer, auf dem gerade die konservative Rechte in den USA sehr abgehoben ist und draufgesprungen ist und jetzt eben in die andere Richtung das zu gehen auch scheint. Gleichzeitig aber muss ich da auch nochmal, was du vorhin sagtest, in Erinnerung rufen. Ein Joe Biden, der sagt hier, wir sind auf dem Weg zum Faschismus fast schon und unsere Demokratie wird untergehen, wenn Trump an die Macht kommt. Auf der einen Patrone, die jetzt in dem mutmaßlichen Gewehr, das benutzt wurde von dem 22-jährigen Schützen, stand drauf, Faschist, fang das, Faschist, ne, nimm das hier, diese Patrone. Also da kann man genauso argumentieren, Worte führen zu Taten und das schaukelt sich da hoch. Umso wichtiger wäre es auch hier wieder, dass die Politik, aber allen voran natürlich das Staatsoberhaupt, der Präsident, da versucht die Temperatur runterzufahren und zu sagen, lass uns mal innehalten, lass uns diesen tragischen, furchtbaren Moment, diese schwere Stunde im Land nehmen und zu gucken, bis hierhin und nicht weiter, so ungefähr. Das ist aber nicht etwas, was wir gerade erleben. Und ich teile deine Sorge, dass das noch weiter irgendwie hochschaukelt mit möglicherweise weiteren Konsequenzen. Muss nicht so kommen, wir hoffen es alle nicht, aber das ist schon eine sehr prekäre Lage.
Auf jeden Fall im Moment ein Puderfass, wie man sagt. Also es ist ein Moment in der Geschichte, wo, also mein Gefühl ist, dass wir stehen vor schwierigen Zeiten, wo es auch hoffentlich nicht wieder so Gewalt kommen auf beide Seiten. Also dass alle würden einfach die Waffen runterlegen. Aber ich sehe das nicht so im Moment. Es ist so hoch emotional, dass ich wirklich Angst habe jetzt. Nicht nur für Gewalt, aber für eine Art Jagd von Opposition, von Leuten mit anderer Meinung, von also
eine Art Hexenjagd?
Ein bisschen eine Hexenjagd. Also wir haben schon gesehen, wie Trump hat auch Augen auf Universitäten. Also Universitäten sind bekannt als Ort, wo die Meinungsfreiheit so heilig ist.
Ja, auf gegenüber Anwaltskanzleien, gegenüber demokratisch regierten Städten, gegenüber. Insofern ist es wiederum, wie ich schon sagte, nicht so überraschend, seine Reaktion jetzt auf dieses Attentat, auf diesen Mord und wie es möglicherweise eben auch nutzen möchte oder nutzen wird. Tja, insofern beenden wir die heutige Folge in gedrückter Stimmung aufgrund der Ereignisse der vergangenen Tage, dieser furchtbare Mordanschlag, die Ermordung von Charlie Kirk und was es mit sich bringen kann, welche Auswirkungen es haben kann. Es bleiben eine Menge Fragezeichen. Wir hoffen aber eben, dass es keinen Automatismus einer solchen Spirale der Gewalt, die potenziell droht, dass es den geben muss. Verabschieden uns für die heutige Folge. Danken für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Freuen uns über Anregungen, Fragen, die ihr uns schicken könnt. Die Adresse in den Shownotes und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und wenn ihr weitere Podcasts hören möchtet, dann haben wir noch folgenden Hörtipp für euch.
Wo ist das Telefon? Wo ist das Telefon? Wie ist Polizei? Hat er geschossen?
Diese Aufnahme hat bislang noch fast niemand gehört.
Ich glaube, der hat durch die verfickte Tür geschossen.
Es ist eine Schlüsselszene in einem der größten Terrorverfahren, das Deutschland je gesehen hat.
Die sind alles andere als schräg. Die lesen Goethe und Schiller. Das kommt nicht in WDR.
Ich bin Martin, Reporter im Investigativteam beim WDR. In diesem Podcast nehme ich euch mit in das Innere einer mutmaßlichen Terrorgruppe.
Wir dürfen den Fuß nicht vom Gas nehmen. Wir machen sie jetzt platt. Das System machen wir jetzt platt.
Es passiert so viel. Es ist vor aller Augen, dass der Deep State in sich zusammenbricht.
Mit Ex-Elite-Soldaten, Handwerkern und Heilpraktikern, die gemeinsam den Umsturz geplant haben sollen.
Es geht hier um knallharte Verfassungsfeinde.
Das ist Hateland. Und dies ist unsere erste Staffel, Deep State. Vom Elite-Soldaten zum Reichsbürger. Ein Podcast von WDR und NDR über den Kampf um Deutschland. Ab 15. September in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.